1957 wurde zum ersten Mal erfolgreich ein Defibrillator, so jetzt habe ich es, in einer OP eingesetzt. Und für alle, die das nicht kennen, das ist so ein medizinisches Gerät, das kennt man so aus den Actionfilmen, ne, die benutzt werden, um Menschen, die gerade einen Herzstillstand erleiden, zu versuchen, irgendwie das Herz wieder in Gang zu bekommen. Ne? Das sieht dann immer ganz heroisch aus in Filmen. Bei der OP wurde das 57 zum ersten Mal erfolgreich eingesetzt. Und ich habe mir mal ein bisschen schlau gemacht. Ich dachte mir, das muss ja eine gewaltige Energie sein, die man da reinsteckt, damit man einen Menschen, der gerade gestorben ist, irgendwie wieder zum Leben erweckt. Und ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist, aber man braucht da ungefähr so 1000 bis 2000 Volt und ungefähr 20 bis 30 Ampere. Das klang für mich schon sehr stark. Und ich habe das mal zusammengezählt. Keine Angst, ich habe die Formel auch nicht mehr gewusst, aber ich habe dann gegoogelt und herausgefunden, man kann die Watt, also die Arbeitskraft, die dahinter steckt, zusammenrechnen. Und in der Spitze wären das 60.000 Watt, die man braucht, um einen Menschen, der gerade gestorben ist, wo das Herz noch so ein Kammerflimmern hat, heißt das wohl in der medizinischen Sprache, ich verstehe davon nichts, aber einige hier wahrscheinlich schon, wo man das tatsächlich nicht immer, aber doch manchmal erfolgreich schaffen kann, wieder den Rhythmus reinzukriegen in dieses Herz. Und ich habe mir überlegt, wie viel Energie muss man wohl aufwenden, um einen Menschen, der 3 Tage tot im Grab gelegen hat, wieder aufzuerwecken. Also diese Energie hat es in unserer Wissenschaft leider noch nicht zum Durchbruch geschafft. Die gibt es nicht. Es gibt noch nicht einmal das Wissen, wie wir überhaupt Leben erzeugen können. Also die Leute, die zum Beispiel die leibhaftige Auferstehung von Jesus Christus in Frage stellen, weil wir das nicht wissenschaftlich, medizinisch, klinisch nachbauen können, also empirisch irgendwie nachweisen können, die muss ich leider dann auch deren Existenz in Frage stellen, weil sie auch nicht empirisch nachweisen können, wie ihr Leben überhaupt entstanden sein kann. Also nur so als kleiner Gag. Also wir wissen nicht, wie das funktioniert. Wir wissen nicht, wie man Leben erzeugt. Wir glauben aber als Christen, dass Gott es gemacht hat. Und der Gott, der uns allen das Leben geschenkt hat, auch wenn wir nicht wissen, wie man das macht und das auch nicht reproduzieren, also nicht selber erzeugen können in Versuchen und Experimenten, glauben wir doch daran, dass wir alle hier heute leben. Ich hoffe es zumindest. Ich werde die Augen offen halten, nicht, dass jemand hier auf einmal tot ist. Obwohl, ich weiß gar nicht, haben wir einen ich gebe es auf. So. Ich glaube, wir haben keins. Also bitte nicht heute hier. Die Frage ist, wie viel Kraft braucht es wohl, um einen toten Jesus aufzuerwecken? Und wir feiern ja heute, wir feiern das Fest der Auferstehung, weil wir glauben, dass Jesus Christus tatsächlich von Gott auferweckt worden ist. Und deswegen ist es auch immer ein Fest der Stärke, ein Fest des Sieges über den Tod. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal fühlt sich das nicht so an. Und ich habe mich gefragt, warum nicht? Selbst wenn wir Jesus glauben, fühlen wir uns manchmal ohnmächtig, schwach oder sogar als Versager. Und dann kann man sich schon fragen, wie kann das sein? Und müssen wir das so hinnehmen? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie die Kraft der Auferstehung auch in unserem Leben wirksam wird. Der Apostel Paulus ist überzeugt, dass das geht. Und er spricht im Brief an die Christen in Ephesus davon. Wir werden es uns gleich auch anschauen. Ihr dürft gerne in euren Bibeln schon mal Epheser 1 aufschlagen. Und ich weiß nicht, ob ihr das für einen klassischen Auferstehungstext haltet. Vielleicht werdet ihr heute überrascht sein. Paulus selbst, er hat lange nicht an die Auferstehung von Jesus geglaubt. Er hat sogar Christen verfolgt und gefangen genommen, bis er dann persönlich dem auferstandenen Jesus begegnet ist. Wir können das in der Apostelgeschichte nachlesen, dass Jesus ihm in einer Erscheinung tatsächlich begegnet und in dem Moment wird ihm klar, Jesus ist wirklich auferstanden, Jesus lebt wirklich, er ist da. Und von da an erleben wir, wie aus einem Saulus dann ein Paulus wird, wie er völlig verändert ist und wie er voller Lebensfreude ist und eine scheinbar unbändige Tatkraft in seinem Leben hat. Und der Apostel Paulus, er ist ja bekannt als der Heidenmissionar schlechthin, der quasi fast im Alleingang, natürlich mit einem Team und mit viel Unterstützung und natürlich mit der Kraft des Auferstandenen, damals die damals bekannte Welt mit dem Evangelium erreicht, Menschen von Jesus erzählt, und diese Tatsache der Auferstehung wird im Leben von Apostel Paulus nicht nur eine Information sein, sondern sie wird eine transformierende, lebensverändernde Kraft darstellen. Sie hat eine Kraftquelle, die tatsächlich das Leben von Millionen von Menschen radikal verändert und erneuern kann. Und deswegen schreibt dieser Paulus mitten unterwegs mit Jesus Menschen davon zu erzählen, zu überzeugen und zu begeistern von dem, was Jesus tatsächlich, dass er auferstanden ist und was das für uns bedeutet, schreibt er in Epheser 1 von Vers 18 bis 23 folgende Worte. Und er, also Jesus, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat. Da haben wir es, die Kraft der Auferstehung. Und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Dieser Text ist voller tiefer Gedanke und viele wichtige Wahrheiten sind da drin. Wichtige Wahrheiten über Gott, über den Menschen und über Gottes Heilshandeln mit den Menschen. Und wir wollen uns heute auf eine Frage konzentrieren in diesem Text, nämlich: Wie kann die Kraft der Auferstehung in unserem Leben wirksam werden? Und ich denke, dass der Text uns drei Kraftquellen eröffnet und die wollen wir uns anschauen. Und die erste Kraftquelle sehen wir gleich im Vers 18. Dort heißt es: Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Die erste Kraftquelle, ich habe das mal so zusammengefasst, ist Gott und sein Handeln besser zu verstehen. Ich arbeite für ein Missionswerk und das bedeutet bei mir konkret, dass ich halt in der Öffentlichkeitsarbeit tätig bin und wir haben ein kleines Team von Grafikern und Designern und Leuten, die sich mit Marketing und Social Media und all diesen ganzen modernen Kram auskennen. Ich nicht, ich bin ja nur ein Prediger. Aber das ist gut, dass wir Leute haben, die sich damit auskennen. Weil wenn wir einen Brief schreiben wollen oder einen Flyer gestalten wollen, dann braucht man dafür heutzutage Software, die zum Teil recht kompliziert sein kann. Also es gibt da zum Beispiel eine Wunderwaffe, die heißt Adobe InDesign. Adobe InDesign lässt das Herz von jedem Designer gleich höher schlagen. Natürlich nicht, wenn er auf die Rechnung guckt, weil das Programm ist schweineteuer, aber was es kann. Das Problem ist nur, dass wenn mir jemand die Güte hätte, Adobe InDesign zu schenken, könnte ich reichlich wenig damit anfangen. Weil dieses Programm so kompliziert ist, es ist wirklich ein sehr, sehr vollmächtiges Gerät. Aber wenn man nicht weiß, wie man das benutzt, dann nützt einem das nichts. Und ich bin froh, dass wir bei uns im Team Leute haben, die wissen, wie man Adobe InDesign benutzt. Und wenn ich dann irgendetwas brauche, dann rufe ich die an und dann oder wir setzen uns zusammen und dann sage ich dem: Hier, so möchte ich das haben und jetzt bitte die Schrift ein bisschen tiefer und ein bisschen größer, ein bisschen heller, dunkler, wie auch immer, ne? Da noch ein Bild hin. Und die machen das alles und das sieht alles so super einfach aus und das klappt auch alles hundertprozentig, wenn man versteht, wie das funktioniert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, wie die Kraft der Auferstehung in unserem Leben wirksam werden kann. Und die Frage ist, was müssen wir dazu verstehen, was müssen wir darüber wissen, damit das passieren kann? Ich denke, es sind vor allen Dingen erst einmal drei Dinge. Das eine ist, wir müssen Gott kennen, Gottes Wesen kennenlernen. Wir müssen Gottes Handeln verstehen. Wir müssen Gottes Heilshandeln und Heilsabsicht in Jesus Christus verstehen. Und all diese Dinge kommen zusammen in der Auferstehung. Dann müssen wir nicht nur Gott verstehen und seine guten Absichten mit uns in Jesus Christus, wir müssen auch die Hoffnung der Berufung kennenlernen und verstehen. Das ist ein Stichwort hier in dem Text. Ne? Es ist, welche Hoffnung ihr, zu der ihr berufen seid. Das ist das gegenwärtige Handeln Gottes. Nicht nur damals bei der Auferstehung hat Gott großartig gehandelt und seine Liebe gezeigt, sondern er möchte sie in deinem und in meinem Leben zeigen, in unserer Gegenwart. Dadurch, dass er uns zum einen gerecht spricht und unsere Schuld vergibt und uns Zugang zum Vater gibt und gleichzeitig auch, und darüber werden wir auch noch sprechen, uns verändert von innen heraus. Und es gibt noch eine dritte Sache, die wir verstehen müssen. Nicht nur das, was Gott schon in der Welt getan hat, in Jesus Christus, und das, was er jetzt in uns tut, durch seinen Geist, sondern wir müssen auch das Erbe verstehen, das Gott uns versprochen hat. Wir alle, wenn wir an Jesus Christus glauben, sind Erben. Und dieses Erbe bedeutet vor allen Dingen, dass wir am Ende tatsächlich bei Gott ankommen werden in seiner Herrlichkeit. Dass er mit uns schwachen, unvollkommenen Menschen am Ende tatsächlich an das Ziel kommt. Dass der Moment kommen wird, wo wir unsere Schuld, unser Versagen, unsere Schwäche, all unser Unvermögen, all das, was uns heute hier belastet, alles loswerden und frei davon sind in der Herrlichkeit Gottes. Wo wir vollkommen die Menschen sein können, die Gott sich gedacht hat, als er uns geschaffen hat. Diese drei Dinge der Vergangenheit, das, was Gott schon getan hat in Jesus Christus, der Gegenwart, die Hoffnung, der Berufung, das, was Gott in uns tut, tun möchte durch seinen Geist und das Erbe, das zukünftig auf uns wartet, nämlich die Vollendung des Heils und die Teilnahme in seiner Herrlichkeit. Und die Frage ist, wie kann das geschehen? Wie können wir uns diese Kenntnis oder vielleicht auch Erkenntnis erarbeiten? Und Paulus gibt in den Versen vorher schon einen Hinweis, denn das Ganze, was wir, der Predigtext, den wir gelesen haben, ist letztlich ein Text, der ein Gebet ist. Ja? Und damit wird schon deutlich, dass ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zu dieser Kraft der Auferstehung das Gebet ist. Und Gebet ist nicht einfach nur leere Worte, die wir sprechen, sondern Gebet ist ein In-Kontakt-Treten mit Gott. Dass wir, egal wo wir sind, uns gedanklich und vielleicht auch körperlich ganz bewusst ausrichten auf Gott. Uns öffnen, zu hören, was er uns zu sagen hat. Ihn anzusprechen, denn er ist da. Er ist egal, wo wir sind, Gott ist da und wir können zu ihm sprechen. Und allein durch das Gebet, dass wir uns Gott zuwenden, erfahren wir so viel von dem, was Gott uns eigentlich in uns hinein gelegt hat. Die Kraftquellen, die Gott uns geben möchte. Dann gehört dazu, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Ja? Im Gebet Gottes Stimme zu hören, das ist gut, das ist wichtig. Aber wir haben Gottes Wort, wo er sich uns offenbart, wo er uns von dem berichtet, was Gott schon getan hat, was er in uns tun möchte und was er noch tun wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, egal ob wir ein bisschen am Tag lesen oder viel lesen, das ist gar nicht so entscheidend, wie viel wir lesen, auch nicht, welche Bibeltexte wir jetzt genau in welcher Reihenfolge lesen. Da gibt es viele kreative Möglichkeiten und ich kann dir gerne eine Hilfestellung geben, wenn du nach einem Gottesdienst da Fragen hast. Aber es ist so wichtig, dass wir jeden Tag uns mit Gottes Wort auseinandersetzen, weil dort darin Gott zu uns spricht. Er ergibt uns die Erkenntnis, die wir brauchen, das, was wir verstehen müssen, damit wir Gott besser verstehen, sein Werk in uns verstehen und das Erbe begreifen, das, was Gott uns alles schenken möchte in Jesus Christus. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten, sich Erkenntnisse zu gewinnen. Also heute, gerade in der digitalen Welt, gibt es so viele Möglichkeiten, Bücher zu kaufen, zu lesen, Videos anzuschauen. Nicht alle Videos, die im Internet sind, sind wahr. Okay, ne, bitte versteht mich hier nicht falsch, aber es gibt sehr viel gutes Material, die Bibel besser zu verstehen. Es gibt viele Möglichkeiten, Vorträge zu hören, Predigten zu hören, in Social Media. Manchmal sind ja so Bilder viel aussagekräftiger als 1000 Worte. Ne? Manchmal gibt es so Grafiken, wo dann auf einmal sagt, jetzt ist der Groschen gefallen, jetzt verstehe ich das. All diese Möglichkeiten und noch viel mehr stehen uns heute zur Verfügung, um besser zu verstehen, wer Gott ist und was er mit uns vorhat. Gott und sein Handeln besser zu verstehen, ist eine ganz, ganz wichtige Kraftquelle, wenn wir die Kraft der Auferstehung in uns erleben möchten. Das ist so wie mit Adobe InDesign. Ja? Das ist ein vollmächtiges Werkzeug, wenn man es versteht und wenn man es benutzen kann. Und so gibt Gott uns in der Kraft der Auferstehung auch ein vollmächtiges Werkzeug in der Beziehung, die wir zu Gott haben können, in dem Wort, das wir lesen können, in dem Auseinandersetzen mit dieser Wahrheit. Wenn wir Gott und sein Wirken nicht kennen, dann werden wir es auch niemals erfahren. Manche Leute, die sitzen da und hoffen, dass Gott irgendwie einen Stein vom Himmel fallen lässt, wo irgendwas draufsteht. Und leider muss ich euch enttäuschen. In den allermeisten Fällen wird nie ein Stein vom Himmel fallen. Wir haben schon die Kraftquellen, die wir brauchen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr sagt, ich möchte die Kraft der Auferstehung in meinem Leben wirksam werden lassen, dann nutzt diese Kraftquelle, dieses Gott besser kennenlernen. Durch das Gebet, durch das Lesen des Wortes, durch das Auseinandersetzen mit Gottes Wahrheit. Aber, und das ist wichtig, Wissen allein ist nicht genug. Dieses Wissen, das wir vielleicht dann im Kopf haben, das muss 30 Zentimeter tiefer in unser Herz hineinrutschen. Und da kommt die zweite Kraftquelle ins Spiel. Vers 19 lesen wir, und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Ohne Glauben, könnte man sagen, nützt uns alles Wissen nichts. Stellt euch mal vor, ihr seid am Ertrinken. Das wäre jetzt ein bisschen dramatisch hier. Ich gucke mal gerade, wer schaut besonders erschreckt. Stellt ihr mal vor, ihr seid am Ertrinken. Und tatsächlich wirft euch jemand einen Rettungsring hin. Zu wissen, dass euch ein Rettungsring hingeworfen wurde und dass der euch retten könnte und dass da am Ende von dem Rettungsring jemand am Seil ist, der euch rausziehen könnte, hilft gar nichts, wenn ihr nicht diesen Rettungsring packt. Philipp Melanchthon, der gilt so als der Theologe neben Martin Luther, der viele von den lautstarken Behauptungen, die Luther so aufgestellt hat, dann theologisch untermauert hat. Der hat auch über den Glauben so eine Definition formuliert, die, glaube ich, auch heute noch uns helfen kann, nämlich die drei Ebenen des Glaubens. Denn heutzutage wird Glauben häufig missverstanden. Ich hatte letztens in der Jugendstunde auch mal drüber gesprochen, was da so für Missverständnisse entstehen können. Das wiederhole ich jetzt hier an dieser Stelle nicht. Aber allein die Tatsache, dass manche Menschen glauben, dass Glauben nicht Wissen heißt, zeigt ja schon, wie missverständlich dieses Wort mittlerweile geworden ist. Philipp Melanchthon hat in seiner theologischen Schrift drei Ebenen des Glaubens beschrieben. Ich habe da nochmal die lateinischen Begriffe dahinter getan, weil das ist, was er verwendet hat. Aber ich glaube, niemand muss die auswendig lernen. Wichtig ist, dass wir dieses Konzept verstehen, was Glauben eigentlich bedeutet. Es gibt drei Ebenen des Glaubens. Die erste Ebene ist das Erkennen, so habe ich das mal übersetzt. Also wenn wir jetzt in dem Bild mit dem Rettungsring bleiben, also ich erkenne, dass da ein Rettungsring ist. Oder wenn wir das übertragen auf den Glauben an Jesus Christus, ich erkenne, dass es zumindest die Geschichte davon gibt, dass Jesus auf dieser Erde gelebt hat, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist. Ich erkenne das. Das ist eine erste Form des Glaubens. Manche nennen das auch die dämonische Form des Glaubens, weil Jakobus sagt, die Dämonen glauben auch und zittern. Warum? Weil sie nicht alle drei Ebenen des Glaubens verinnerlicht haben, sondern eigentlich nur dieses Erkennen haben. Das Erkennen, dass Jesus wirklich Gott ist und dass er von den Toten auferstanden ist. Und sie sind vielleicht sogar bereit, den zweiten Schritt zu gehen, nämlich das Anerkennen. Also zu sagen, ja, ich nehme nicht nur Kenntnis von dieser Information, sondern ich erkenne das auch an. Ich erkenne an, dass das wahr ist. Aber auch dieses Anerkennen ist nicht genug, wie wir bei den Dämonen in Jakobus sehen können. Denn sie anerkennen, dass Jesus wirklich der Christus ist. Was fehlt denn noch? Und das ist die dritte Ebene des Glaubens. Und das ist letztlich, erst dort können wir von dem Glauben sprechen, der tatsächlich für uns als eine Kraftquelle werden kann in unserem Leben, nämlich das Vertrauen. Vertrauen im Sinne von, dass man diesen Rettungsring ergreift und sagt, ich verwette mein Leben darauf. Vertrauen im Sinne von, dass wir Jesus unser ganzes Leben anvertrauen. Ich wiederhole nicht die Geschichte, aber ich denke, ich habe die schon häufiger erzählt, weil ich finde, das ist so eine der eindrücklichsten Geschichten, die es so gibt, um dieses Vertrauen zum Ausdruck zu bringen, von dem Seiltänzer über die Niagarafälle. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, habe ich bestimmt schon mehrmals erzählt. Und nur zu glauben, dass dieser Seiltänzer da drüber gehen kann, das ist alles schön und gut. Ihm zu applaudieren ist auch sehr schön und gut. Aber entscheidend ist, ob ich dem Seiltänzer so sehr vertraue, dass ich mich in seine Schubkarre setze und über das Seil balancieren lasse. Und das ist das Vertrauen, der Glaube, von dem Paulus spricht und den Jesus erwartet, damit wir die Kraft der Auferstehung auch in unserem Leben erfahren können. Und dann kann man sich natürlich schon fragen, wenn es über diese Art des Glaubens geht, dass wir wirklich unser ganzes Leben auf diese eine Karte Jesus setzen, ohne Wenn und Aber, ohne andere Garantien, dann ist natürlich die Frage, warum gerade Jesus? Warum sollten wir gerade Jesus vertrauen? Ich glaube, es gibt viele Gründe, ein paar möchte ich nennen. Zum einen, der Apostel Johannes beschreibt das so in 1. Johannes 1, Vers 18, kein Mensch hat Gott jemals gesehen, nur der eine, der Mensch geworden ist, selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt, der hat uns über ihn Auskunft gegeben. Warum sollten wir Jesus vertrauen? Weil er die Verkörperung Gottes ist. Jesus ist Gott. Und Jesus zeigt uns Gott in Fleisch und Blut. Und wenn wir die Geschichten über sein Leben sehen und lesen, dann merken wir etwas von dem, was Gott eigentlich ausmacht. Dann das Zweite, in 1. Korinther 15, Vers 20, schreibt der Apostel Paulus, nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Also Jesus ist der Einzige, und der Erste, der von den Toten auferstanden ist und tatsächlich dann in das ewige Leben hinübergegangen ist, also quasi mit diesem neuen Auferstehungsleib bekommen hat. Wir hatten ja bei Karfreitag schon darüber gesprochen, dass zum Teil Tote auferstanden sind. Auch bei Lazarus lesen wir davon. Was sie nicht hatten ist, sie hatten noch keinen Auferstehungskörper, den Gott uns versprochen hat, sondern sie waren quasi, ja, wie so ein etwas spätere, wie nennt man das? Lebensrettungsmaßnahme. Ja, sie sind zurück in ihren alten Körper und haben den quasi dann für eine Zeit lang wieder bewohnt und sind irgendwann trotzdem gestorben. Das ist bei Jesus ganz anders. Er ist der Erste, der tatsächlich tot, ganz tot war und auferstanden ist zu einem neuen, ewigen Leben, wo er nicht mehr sterben wird. Und wenn Jesus der Erste und der Einzige ist, der wirklich diese Schallmauer des Todes, wo wir ja alle nicht drüber gucken können, ja, keiner von uns hier, Wenn Jesus der Erste und der Einzige ist, der diese Schallmauer durchdrungen hat, dann wäre es ja schon fast dumm, wenn wir ihm nicht vertrauen würden. Weil der weiß auf jeden Fall mehr als wir. Als wir alle. Weil er drüben war und wiedergekommen ist. Dann war er dort, wo wir alle hinwollen. Nämlich im Jenseits bei Gott. Der ist zurückgekommen und er kann uns wirklich von dem berichten, was uns erwartet. Die Auferstehung Jesu ist sowas wie der Prototyp und gleichzeitig auch der Garant für die Auferstehung. Das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat, sagt der Apostel Paulus dann in 1. Korinther 15, Vers 23. Als erster wird Christus auferweckt, danach, wenn er wiederkommt, folgen alle, die zu ihm gehören. Und dann setzt Jesus noch einen drauf. Warum können wir Jesus vertrauen? Weil er versprochen hat, dass alle, die ihm vertrauen und folgen, dass er sie ans Ziel bringen wird. Auch wieder der Apostel Paulus in Philipper 1, Vers 6. Ich bin ganz sicher, sagt er, der das gute Werk bei euch begonnen hat, der wird es auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und das Letzte ist, am Ende unseres Lebens, wenn wir die Schwelle zum Tod überschreiten, egal wann das ist, es kann heute sein, es kann vielleicht noch 100 Jahre dauern, weiß ich nicht. Wer wird uns dort erwarten? Die Bibel sagt, Jesus als der Richter aller Menschen. Auch wieder 1. Korinther 15, Vers 25. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde zu Füßen gelegt hat. Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. Ich glaube, es gibt viel Grund, Jesus zu vertrauen. Und in unserem Predigttext in Epheser 1 von Vers 20 bis 21 lesen wir dann: Mit ihr hat er an Christus gewirkt, also dieser Kraft, dieser Stärke, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Der Glaube stellt uns in den Wirkungsbereich der Gnade Gottes und in den Wirkungsbereich der Kraft Gottes, der Kraft der Auferstehung. Aber diese Kraft beruht allein in Gottes Wesen und Handeln. Und hier ganz wichtig, dass man das nicht verwechselt, es liegt nicht in der Kraft unseres Glaubens. Der Glaube ist der Zugang, aber der Glaube ist nicht das Wirkwerkzeug, quasi, dass das bewirkt, sondern das ist allein die Kraft Gottes. Wie kann man sich das vorstellen? Müsst ihr euch das so vorstellen, wenn wir in den Zug nach Hamburg einsteigen. Wer bewirkt, dass wir tatsächlich in Hamburg ankommen? Ist das unsere Entscheidung, unser Vertrauen, in diesen Zug zu steigen und den richtigen Zug zu wählen? Oder ist das der Zug, der dahin fährt? Und die ganze Energie, die da eingesetzt wird, um uns dahin zu fahren. Es ist natürlich wichtig, dass wir den richtigen Zug in die richtige Richtung einsteigen und dass wir am Ende dann auch an der richtigen Station wieder aussteigen. Aber der Zug, der fährt nicht durch unsere Kraft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Ich möchte dich wirklich einladen, diese Kraftquelle für dich neu zu entdecken. Vielleicht ist es zum ersten Mal. Vielleicht hörst du das zum ersten Mal. Ich möchte dich einladen, wirklich dieses neue Leben bei Jesus, diese Kraft zu erleben. Jesus hat versprochen, dass jeder, der zu ihm kommt und seine Schuld bekennt, dass er Vergebung bekommt und dass er gerecht gesprochen wird, ja, heilig gesprochen wird. Ihr müsst euch das so vorstellen. Stell dir ein Blatt oder ein Buch vor, wo alle deine Versagen draufstehen. Und du kommst damit zu Jesus. Und er nimmt das und ist dafür am Kreuz schon gestorben. Er hat das schon bezahlt. Und er gibt dir ein neues Blatt. Und wisst ihr, was auf diesem Blatt steht? Da steht nicht ein leeres Blatt, sondern ein neues Blatt. Und auf diesem Blatt steht all das Gute und Richtige und Vollkommene, das Jesus Christus selbst getan hat. Das ist Rechtfertigung. Das ist, was Jesus uns schenkt. Schenkt uns ein neues Leben, wenn wir uns zu ihm wenden. Wir nennen das Bekehrung und Wiedergeburt. Das sind in unserem Glaubenskurs die ersten zwei Lektionen. Und die den Glaubenskurs gerade machen, für die wird das jetzt nicht neu sein. Vielleicht auch eine herzliche Einladung, das nächste Mal dabei zu sein. Da sprechen wir im Detail, wie das Ganze vonstatten geht und was die Bibel dazu sagt. Also vertraue dein Leben Jesus an, wenn du das noch nicht gemacht hast. Triff heute diese Entscheidung. Steig in den Zug ein, wo Jesus dich in den Himmel fährt. Das ist so wichtig, dass wir das tun. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass selbst wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, wenn wir uns bekehrt haben, uns Jesus zugewandt haben und dieses neue Leben von Jesus Christus geschenkt bekommen haben, die Vergebung, die Rechtfertigung, die Heiligung, es ist so wichtig, dass wir täglich neu auch diese Kraft der Auferstehung in uns wirksam erleben. Und die Bibel nennt das Heiligung oder Nachfolge Jesu. Im Glaubenskurs sprechen von dem neuen Leben mit Jesus. Denn wenn diese ganze Gerechtigkeit und Heiligkeit Jesu Christi uns gut geschrieben ist, das Teil unserer Identität ist, ja, wir aber dann hier rausgehen und weiter lügen oder stehlen oder betrügen oder was auch immer vielleicht deine Lieblingssünde ist, wo du sagst, ja, das ist meine Schwäche, mein Versagen, meine Sünde, dann ist ja für die Leute gar nicht ersichtlich, dass du ein neuer Mensch geworden bist. Und auch für Jesus ist das ja fürchterlich, wenn er am Kreuz für deine Schuld gestorben ist und du einfach so weitermachst. Das geht ja nicht. Und deswegen gibt Jesus uns nicht nur die Kraft für einen Neuanfang, sondern er gibt uns auch die Kraft, jeden Tag neu zu leben und diese Veränderung zu erleben. Das ist natürlich ein lebenslanger Prozess, das sagen wir auch immer wieder im Glaubenskurs. Und wir werden auch nie auf dieser Seite des Todes und der Ewigkeit diesen Punkt erleben, wo wir vollkommen gerecht sind und nicht mehr sündigen und gar nichts mehr. Das werden wir nicht erleben. Das ist unser Erbe, das wir antreten werden, wenn wir aus diesem Leben scheiden und in die Ewigkeit bei Gott sind. Aber was wir sehr wohl erleben, und ich denke, viele von euch haben das auch schon erfahren, dass wir erleben, wie Jesus uns neu macht, wie wir auf einmal nicht mehr sündigen wollen, wo wir Schuld ablegen, schlechtes Verhalten ablegen. Das ist nicht nur ein einmaliges Ereignis, sondern gleichzeitig ein Wachstumsprozess. Und da kommen wir auch schon zu der dritten Kraftquelle, die wir brauchen, nämlich seiner Fülle Raum zu geben. Vers 22 und 23 heißt es, und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt, also zum Kopf über alles, welche sein Leib ist, also die Gemeinde, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wo wird die Kraft der Auferstehung sichtbar heutzutage? Ich denke, ganz klar in den Gläubigen und in der Gemeinschaft der Gläubigen der Gemeinde, also hier bei uns. Und damit ist nicht nur ein Gebäude gemeint, sondern vor allen Dingen unser Leben. Und natürlich, wie ich das schon sagte, leben wir hier in einem schon jetzt und noch nicht Zustand. Wir haben jetzt schon Gottes vollkommene Heiligkeit zugesprochen bekommen, aber sie ist noch nicht ganz sichtbar geworden. An der einen oder anderen Stelle merken wir, da ist noch Veränderungsbedarf. Und deswegen lehrt Jesus uns ja auch beten. Er sagt, wie sollen wir beten? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ist Gott unser Vater? Ja, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir sind in eine neue Beziehung mit Gott angetreten, aber wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Deswegen bitten wir darum, dass die Kraft der Auferstehung in uns immer mehr Raum gewinnt, uns erfüllt und verändert. Und ich habe überlegt, wie kann ich das so plastisch darstellen? Und ich habe mal so einen Luftballon hier mitgebracht. Ich hoffe, mir reicht die Luft, um ihn gleich aufzupusten. Also, dieser Luftballon, der symbolisiert jetzt den Gläubigen. Wenn du an Jesus glaubst, dich oder mich oder vielleicht auch uns alle als Gemeinde. So, und wir sind hier in diesem Raum und sagen wir mal einfach, dieser Raum ist die Welt. Die Welt, in der wir leben. Die Menschen, die uns umgeben und so weiter. Und die Frage ist jetzt, wie können wir jetzt Gottes Fülle Raum geben? Könnte natürlich so ein bisschen ziehen und zerren. So. Aber nicht wirklich. Ich glaube, es gibt einen ganz einfachen Weg und das ist Luft. So, und ich meine jetzt nicht die Luft, die sowieso jetzt hier in diesem Raum ist, dass wir überhaupt atmen können. Hier ist ja überall Raum, Luft. Gott ist hier. Und nicht nur hier in der Kirche, sondern überall. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo Gott nicht ist. Ja? Gott ist der Schöpfer, er durchdringt alles, er ist überall. Aber wenn Gott in uns, den Gläubigen, Raum und Fülle gewinnen soll und zum Ausdruck kommen soll, muss diese Luft hier reinkommen. Okay? Okay? Was würdet ihr sagen? Füllt dieser Luftballon jetzt ein bisschen mehr Raum in diesem Raum? Oder? Ne? Ja, auf jeden Fall. Und je mehr wir uns von Jesus füllen lassen, also von der Luft, desto mehr füllt die Herrlichkeit und die Macht Gottes diesen Raum. Ja, ich sehe schon, bange Blicke. Ne? Also, mehr Luft rein, mehr Jesus, mehr Gott in unserem Leben füllt gleichzeitig diese Welt auch mit Gottes Herrlichkeit, mit Gottes Macht. So, ich bin mal so frei und lasse den jetzt mal los. Ich hoffe, das passiert nicht in eurem Leben, dass die Luft dann raus ist, sondern dass sie eigentlich eher immer mehr wird. Und dann auch immer klarer wird. Ich hatte schon überlegt, einen anderen Luftballon zu nehmen, aber ich denke, ihr könnt euch das plastisch vorstellen. Ne? Stellt euch mal vor, das wäre jetzt nicht so ein einfach gelber Luftballon, sondern irgendwie so ein schöner, so ein Herzchen-Luftballon. Ne? Am Anfang wird man das vielleicht noch nicht so sehen, aber wenn man den aufpustet, dann merkt man, oh, da wird ein Herz draus. Ne? Es bekommt eine Form. Und das ist, was Gott in unserem Leben tun möchte, durch seinen Geist. Und die Frage ist, wie offen bist du für Gottes Wirken in deinem Leben? Und das ist natürlich ganz eng damit verbunden. Bist du bereit, ihm zu vertrauen? Und bist du bereit, ihm auch zu folgen und zu gehorchen? Ja, bist du bereit, dich füllen zu lassen von Gott in deinem Leben? Und ich weiß nicht, was gerade die Punkte in deinem Leben sind, wo ganz viel von Gottes Fülle erstmal reinkommen muss. Vielleicht fällt es dir schwer, Menschen zu lieben, Menschen anzunehmen, so wie sie sind. Vielleicht ist da so ein gewisser Egoismus bei dir drin, wo du sagst, ja, was nützt mir das denn? Jetzt einfach selbstlos jemandem etwas Gutes zu tun, was habe ich denn davon? Vielleicht ist das eine Baustelle in deinem Leben, wo Gott wirken möchte. Denn Jesus ist am Kreuz gestorben, auch für dich. Und er möchte, dass diese Liebe, diese selbstlose, aufopfernde Liebe auch in deinem Leben sichtbar wird. Vielleicht ist das ein Bereich, wo du dich ganz neu füllen lassen möchtest, damit die Kraft der Auferstehung dort wirksam wird. Vielleicht gibt es in deinem Leben schwierige Menschen, Menschen, die dich verletzen, Menschen, die schuldig geworden sind an dir. Und du kämpfst damit, diese Schuld loszulassen und zu vergeben. Nicht, dass dadurch irgendetwas besser wird, sondern es einfach loszulassen, es Gott zu überlassen und nicht Rachegedanken zu hegen oder gemeine Hintergedanken. Jesus, er möchte dich füllen, möchte diese Vergebungsbereitschaft in dir erwecken. Ich denke, ein ganz wichtiger Bereich ist, wir als Gemeinde, wir als Gläubige sind nie nur für uns selber da, sondern wir sind füreinander geschaffen, wir sind füreinander da. Und hier in der Gemeinde ist es uns wichtig, dass jeder Teil von einem Hauskreis ist, weil in einem Hauskreis wird dieses Füreinander so besonders deutlich. Und wir betonen das ja immer wieder, du brauchst einen Hauskreis. Und ich möchte da jetzt auch nicht lange ausführen, warum das wichtig ist, aber ein wichtiger Punkt ist ja, dass wie wird denn Liebe und Vergebungsbereitschaft geübt? Selbstlosigkeit. Das ist ja nur immer im Miteinander möglich. Das können wir nicht alleine irgendwo im Wald, still für uns, mit Gottes, mit Gebet und der Bibel in der Hand. Das leben wir im Miteinander. Wenn wir uns begegnen, und da ist der Hauskreis ein super Ort für, füreinander da zu sein. Und das möchte ich auch mal erwähnen. Vielleicht sagst du, na ja, ach, keine Zeit und mach das irgendwie anders und ich habe ja noch eine Familie und ich weiß es nicht, was vielleicht deine Ausreden sind, nicht in einen Hauskreis zu gehen. Ich weiß nicht, ob du mal drüber nachgedacht hast, aber der Hauskreis braucht ja auch dich. Also, das ist ja nicht nur, dass du etwas verpasst, sondern die Menschen, die verpassen ja dich. Weil Gott hat ja etwas in dich hineingelegt, das besonders ist, das einzigartig ist. Das hat er nicht nur für dich gemacht, sondern das hat er gemacht, damit du es in eine Gemeinschaft hineingibst. Damit andere davon profitieren, die eben nicht so sind wie du. Und die vielleicht diese Dinge genau nicht können. Und natürlich kann man sagen, ja, die können das alle nicht, die verstehen das alle nicht. Ja, aber vielleicht ist das ja gerade deswegen so, weil sie dich brauchen, der das versteht und das sieht und das kann. Okay, und ich möchte euch wirklich einladen. Vielleicht ist das ein Bereich, wo Gottes Wirken in deinem Leben neu wirksam wird, dass du einen Hauskreis dich anschließt oder Teil davon bist, dich damit einbringst und natürlich dann auch davon profitierst, von den anderen und von ihren Gaben und Fähigkeiten. Die dritte Kraftquelle, seiner Fülle Raum geben, ist ganz wichtig, dass wir sie nicht vergessen. Die Kraft der Auferstehung wird in uns wirksam, wenn wir Jesus vertrauen und uns von ihm füllen lassen. Wo fühlst du dich schwach? Ich weiß es nicht, was dieser Punkt ist. Aber ich möchte dich einladen, ganz neu die Kraft der Auferstehung in diesem Bereich wirken zu lassen. Jesus, er kann das. Er wird mit deinem fehlenden Selbstbewusstsein zurechtkommen und er kann dir da helfen. Er wird auch mit den Süchten und schlechten Gewohnheiten in deinem Leben zurechtkommen. Er kann dir da helfen. Die Frage ist, vertraust du ihm? Gibst du ihm Raum? Lässt du dich von ihm füllen? Ich dachte, vielleicht lasse ich mal die Hand heben, wer die Kraft der Auferstehung in seinem Leben wirksam sehen und erleben möchte. Aber ich mache das mal nicht. Ich gehe davon aus, alle Hände werden hochgegangen. Aber ich möchte euch wirklich einladen, still zu werden vor Gott. Und gleich, wenn wir gemeinsam beten wollen, in Gottes Gegenwart treten wollen, sich wirklich zu überlegen, was ist das? Lass es heute wirklich eine Sache sein. Es müssen ja nicht gleich 1000 Baustellen gleichzeitig eröffnet werden. Wir haben ja noch, so Gott will und wir leben, etwas Zeit. Ja? Aber lass es eine Sache sein, die du heute ganz bewusst vor Jesus bringst. Du sagst, Jesus, ich will dir vertrauen. Ich will an dich glauben. Ich will glauben, dass die Kraft deiner Auferstehung in meinem Leben wirksam werden kann. Ich will glauben, ich glaube das auch. Und dann darfst du da gerne ergänzen, was vielleicht dieser eine Punkt ist, wo du sagst, da möchte ich ganz besonders Jesus bitten, dass die Kraft der Auferstehung wirksam wird. Und dann betest du, zeig mir, wie du das siehst. Wirke in mir. Wirke das, was du gerne sehen möchtest, damit deine Herrlichkeit auch durch mein Leben in dieser Welt erstrahlt. Damit wir ein schöner, heller Luftballon sind, der nicht leer im Wind flattert, sondern der voll ist, der Gottes Herrlichkeit in diese Welt hineinstrahlt.